Deutschlandradio Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
Herzlich willkommen zu Breitband vom 1. Februar 2014. Es begrüßen Sie ganz herzlich Markus Richter
und Vera Linz. Herzlich willkommen. Alle Jahre wieder versammeln sich im Berliner Haus der Kulturen der Welt Künstler, Hacker, Technikphilosophen und Netzaktivisten, um den aktuellen Stand der Technik künstlerisch auszuloten und somit vielleicht auch die Zukunft vorherzusagen.
Dabei werden nicht nur bereits existierende Projekte vorgestellt, es entstehen auch vor Ort völlig neue Kunstwerke. Wie das passiert, werden wir heute hier hören. Außerdem lernen wir von einem Biohacker, was blaue Zellen mit Genethik zu tun haben und lassen uns erklären, welche Auswirkungen die Analyse von massiven Datenansammlungen für unsere Gesellschaft haben.
Ja, und zu guter Letzt begeben wir uns auf die akustische Reise durch den Berliner Stadtteil Kreuzberg. Auch das ist ein Projekt im Rahmen der Transmediale, ebenso wie das Musikfestival Club Transmediale, das diverse Künstler und DJs in die Hauptstadt geholt hat.
Mit dabei ist auch der italienische DJ Alexander Robotnik. Während wir noch süß träumten, legte er heute Morgen von 4 bis 6 Uhr im Berliner Berghain auf. Wir hören einen Ausschnitt seines January 2014 Mixes.
Alexander Robotnik aus Florenz ist das. Die knapp 70 Minuten des January 2014 Mixes gibt es übrigens als freien Download bei der Musikplattform Soundcloud.
Robotnik ist beim Club Transmediale Teil des gerade in Berlin stattfindenden Kunst-, Technik- und Medienfestivals Transmediale. Wichtiger Teil ist dort auch immer die Ausstellung künstlerischer Exponate, die sich mit dem Spannungsfeld zwischen Kunst, Technik und digitalem Unternehmertum beschäftigen.
Ja, und viele dieser Exponate, die wurden nicht fertig angeliefert, sondern sie entstanden in 2 Tagen unmittelbar vor dem offiziellen Startschuss zur Transmediale beim sogenannten Art Hack Day. Und dabei wurden die Kunstwerke unter Zeitdruck direkt auf den Ausstellungsflächen geschaffen. Matthias Finger war dort und hat sich den kreativen Prozess für uns mal angeschaut.
Dani Plöger liegt auf dem Fußboden mit freiem Oberkörper. Ein Mann mit Chirurgenhandschuhen reinigt eine Stelle kurz unter Plögers Bauchnabel antiseptisch. 26 Kupferdrahtschlingen werden dem niederländischen Medienkünstler eingenäht. Das Metall stammt aus einer Spule eines alten Fernsehers. Fundort Nigeria.
Wir haben dort Elektromüll gesammelt, das aus Europa verschickt wurde nach Nigeria. Und wir haben das halt zurückgeholt. Das ist diese Installation hier. Also hier habe ich so eine Spule und genauso ist es auf meinem Körper.
Elektroschrott als Implantat, präsentiert als Live-Performance auf dem Artec Day. Ein innovativer Recyclingansatz. Afrika erstickt in all den kaputten Computern, HiFi-Anlagen und Handys, die wir Europäer nicht selbst entsorgen.
Während des Festivals, während der Ausstellung, werde ich ein elektromagnetisches Pulssignal ausstrahlen. Und ich werde dann an bestimmten Uhrzeiten hier in der Ausstellung auch stehen, neben einem Magnetometer, wo man dann halt sehen kann, dass mein magnetisches Feld sich ein- und ausschaltet. Das ist die Arbeit sozusagen.
Für ihre Arbeiten bekommen die Künstler kein Geld. Dabei zu sein ist Ehre genug. Viele sind bereits mit Ideen für Exponate in Berlin angereist. Innerhalb von 48 Stunden gilt es, sie umzusetzen. Die meisten Teilnehmer sind beides in einem, Hacker und Künstler. Olof Matte aus Schweden organisiert den Hack-Marathon.
Bisher dachte man, Künstler und Hacker sind grundverschiedene Menschen. Aber jetzt gibt es einen neuen Typus, der beides vereint. Für manche Künstler ist Hacking ein künstlerisches Werkzeug. Und es gibt Computerexperten, die sich nicht als Künstler bezeichnen würden, aber ihre Arbeit nehmen viele als Kunst wahr.
Der Art Hack Day soll die Entstehung eben dieser Kunst transparent machen. Christopher Gansing, ebenfalls ein Schwede, ist künstlerischer Leiter der Transmediale und versucht sich an einer Klärung des Begriffs Art Hack.
Es ist nicht hier unbedingt nur Computer hacken, aber auch Kunst, den Kunstausstellungsformat zu hacken. Ja. Also es gibt so eine Art von auch so Instant-Kreativität innerhalb dieses Begriffs des Hacking, dass man mit das arbeiten, so direkt am Ort.
75 Teilnehmer schrauben in einem Saal vor sich hin und nennen das, was dabei herauskommt, selbstbewusst Kunst. Traditionelle Vorstellungen von künstlerischem Schaffen werden bis zur Belastungsgrenze beansprucht.
Es ist eigentlich eine total schöne Sache. Also es ist einfach total nett mit so vielen Leuten, die alle irgendwie was vor sich hin löten oder basteln und kreativ sind, zusammenzuarbeiten. Ist stressig und man kriegt halt nicht viel hin, weil auch die Zeit so kurz ist, aber es ist super, ich genieße das total.
Tina Tonagels Arbeit passt haargenau zum Thema der Transmediale in diesem Jahr. Afterglow, das digitale Nachglühen. Was passiert mit unseren Daten und unseren Geräten, wenn sie nicht mehr gebraucht werden? Glühen sie trotzdem weiter im digitalen Abklingbecken? Tonagel macht glühende Drähte hörbar mit einem Kontaktmikrofon in einem aufgeschlitzten Toaster.
So, jetzt nehme ich das Kabel von dem Toaster, stecke das in diese präparierte Steckdose, die ich dann ansteuern kann. So, jetzt hoffe ich mal, dass das auch alles klappt. Kommt jetzt nicht so rüber in einem Soundbeispiel, aber das ist so der Ausgangspunkt, dass manche Sachen einfach wirklich wunderschöne Geräusche machen, die man anders gar nicht erzeugen kann.
Danny Plöger hat den Piercing-Eingriff unbeschadet überstanden. Ein rundes Loch in seinem T-Shirt gibt den Blick frei auf die Kupferschlaufen, die aus seinem Bauch ragen. Mit der implantierten Spule will er den utopischen Glauben an Cyborgs hinterfragen. Menschen, die durch implantierte Computerchips leistungsfähiger, schneller, klüger werden. Die Spule wird nach der Transmediale übrigens wieder entfernt. Doch vorher gibt es Ärger mit dem Hausmeister.
Okay, das Gesetz hat gesprochen. Es gibt Probleme wegen der Ausstellung. Wir dürfen das da nicht hinlegen, weil das ein Sicherheitsproblem ist oder so.
Wer hat das gesagt?
Eines seiner Schrottexponate, ein aufgeklappter Koffer voller Elektronikmüll, liegt mitten im Eingangsbereich zur Ausstellungsfläche. Auf der Transmediale, im Haus der Kulturen der Welt in Berlin.
Wer auf dem Berliner Medien-, Technik- und Kunstfestival Transmedial unterwegs ist, kann also über Elektroschrott stolpern, sich Exponate anschauen oder auch an Diskussionen teilnehmen. Der Molekularbiologe Rüdiger Trojak ist als Biohacker auf der Transmediale und hat dort zum offenen Umgang mit genetischen Daten und ihren Anwendungen referiert.
Ja, nach Art Hacking, also eine weitere neue Hacking-Form, Biohacking. Wir haben Rüdiger Trojak gestern getroffen und wollten von ihm als erstes wissen, was Biohacking eigentlich ist. Ist es die manchmal spielerische Zerstörung Zerstörung von Systemen oder das, was Computerhacker auch unter Hacking verstehen, nämlich die Verwendung von Systemen für einen Zweck, für den sie eigentlich nicht gedacht waren?
Also das Letztere passt eigentlich auch auf die Biologie, weil wenn man jetzt eine Zelle nimmt und da was drin rumbastelt, dann hat man ja im Prinzip auch die Zweckentfremdung von dem System. Man kann DNA am Computer designen oder Proteine, Funktionen am Computer sich anschauen. Da gibt es riesige Datenbanken, wo man nachschlagen kann, was man möchte. Dann nimmt man davon die Sequenz, also das Programm, das genetische Programm, kann die sich sozusagen ausdrucken lassen. Da gibt es Firmen, die sich darauf spezialisiert haben. Das kommt dann in so winzigen kleinen Portionchen im Mikroliterbereich, kommt das dann geschickt. Und dann gibt es Protokolle, also so eine Art Rezepte, wie Kochrezepte, mit denen man dann eine Zelle kurz aufmacht, die DNA reintut und dann eben sie umprogrammiert hat dadurch. Und dann führt sie die Funktion aus, die man sich vorgestellt hat oder auch nicht. Also es ist nicht ganz so einfach wie am Computer, deswegen nur bedingt die Analogie, aber es geht in die Richtung, ja.
Wenn man jetzt einen Science-Fiction-Film zu Rate ziehen würde, da würde man sofort denken, okay, DNA-Spritze und mir wachsen jetzt dein dritter Arm und lila Augen. Aber was ist jetzt so ein konkreter, also vielleicht mal ein Beispiel für Biohacking, wie es heutzutage möglich ist?
DNA-Spritze und dann wächst alles Mögliche raus, wie man sich's vorgestellt hat, das ist noch Science-Fiction, das wird es wohl auch noch eine ganze Weile bleiben. Aber man kann zumindest mal so ein bisschen in die Richtung gehen. Also wir haben mal Zellen blau gefärbt, also ein Gen eingebaut, das eine Farbreaktion machen kann, damit sie blau werden. Das machen sie normalerweise nicht. Irgendwann wird es sicherlich noch in diese Computerecke noch weiter reingeraten, dass man dann damit auch Rechenoperationen machen kann oder halt das als Sensoren, als Biosensoren, Umweltsensoren verwendet, die dann Informationen integrieren. Weil das macht eine Zelle an sich schon, das ist die natürliche Funktion von Zellen, ist es die Umwelt wahrzunehmen, die Informationen zu verrechnen und dann eine Reaktion zu zeigen, dass man eben halt zu dem Zugriff auf diese Funktionen bekommt.
Genmanipulation oder Genveränderung ist ja ein großes Thema, was auch unter ethischen Gesichtspunkten diskutiert wird. Unterscheiden sich da eigentlich die Biohacker von, sag ich mal, normalen Wissenschaftlern oder Unternehmen, die sich mit der Veränderung von Genen befassen?
Wir haben einen Code of Conduct, den haben die Wissenschaftler nicht. Bevor wir überhaupt eigentlich mit einer Szene weltweit irgendwas gemacht haben, haben wir uns lange diskutiert online. Wir haben einen Absatz, wo wir sagen, dass es nicht für militärische Zwecke zum Beispiel verwendet werden darf. Wir legen halt viel Wert auf Transparenz, dass alles, was wir machen, alle Ideen, alle Konzepte und die Protokolle, die Daten und die Resultate eben am besten online für alle zugänglich sind. Das ist, glaube ich, gerade das größte Problem, das wir in dieser ganzen biotechnologischen Forschung haben, ist, dass die Forschung sich abgekoppelt hat von der Erkenntnisfortschritt in der Gesellschaft. Und was wir jetzt halt versuchen, ist, das zurückzubringen in die Gesellschaft rein, weil eben diese Daten, ich meine, das ist ja die Information über das Leben an sich. Da kann meiner Ansicht nach niemand sagen, das gehört jetzt mir alleine und kein anderer darf darüber Bescheid wissen, sondern das ist eigentlich was, was alle angeht. Das ist ein Gemeingut in meinen Augen. Und genauso sollte das, finde ich, auch auf dem technologischen Level gehandhabt werden.
Aber wie bewerten Sie diese Entwicklung, dass Firmen wie 23andMe und andere also bereits für sehr wenig Geld Genanalysen anbieten?
Also 23andMe bin ich skeptisch, weil das die Firma gehört der Frau von dem Google-Gründer. Und ich bin nicht so ganz erfreut, wenn Google auch noch meine genetischen Daten in ihrer Datenbank hat. Also ich glaube, wenn man da eben einen Open-Source-Ansatz anwendet und das halt eher so macht, wie jetzt die Linux-Leute das gemacht haben oder die Wikipedia-Leute und das halt kollaborativ verarbeitet, dann macht das, glaube ich, Sinn. Also wenn es halt im Prinzip ein Gemeinschaftsprojekt ist, wo es jetzt nicht darum geht, dass Informationsvorteil bei einer einzelnen Firma entsteht.
Das heißt aber auch sozusagen, das Genom wird von Ihnen angesehen als schützenswertes Gut eines Einzelnen. Also der Datensatz des eigenen Genoms.
Man sollte darüber Verfügungsgewalt behalten können. Wobei das natürlich auch schwierig ist, weil man verliert da ständig irgendwo Zellen. So, es fällt einem mal ein Haar aus, dann hat man da Zellen irgendwo verloren. Das heißt, man streut das ja von sich aus. So, das passiert halt einfach. Im Prinzip könnte ja jemand, der eine Reinigungsfirma, die staubsaugt, könnte ja die ganzen Haare durchsequenzieren und dann die genetischen Daten aller Mitarbeiter in der Firma oder sowas rauskriegen. Das wäre ja denkbar im Prinzip. Aber keine Ahnung, also da habe ich auch noch nicht so viel drüber nachgedacht, wie man damit umgehen soll. Das müssen wir jetzt halt aktuell diskutieren. Ich meine, diese ganzen Technologien, die kommen in einem Affenzahn auf uns zu. Und mir persönlich hat die Diskussion, die in den letzten 10 Jahren vor allem gelaufen ist, nicht gereicht. Also ich finde, sie hat eigentlich nicht wirklich stattgefunden.
Ja, die Diskussion über den Umgang und die Veränderung mit den Daten, durch die Daten, die unser Körper produziert, die muss schneller gehen, damit sie dem technologischen Fortschritt mithalten kann, sagt Molekularbiologe Rüdiger Trojok. In einem anderen.
In einem anderen Bereich ist diese Diskussion schon etwas weiter, bei der Analyse von großen Datensammlungen, die unter dem Stichwort Big Data zusammengefasst wird. Damit beschäftigen wir uns gleich. Vorher noch ein kurzes Stück Musik aus dem Club Transmediale von Alexander Robotniks January 2014 Mix.
Musik von der Transmediale, auf der auch die Sozialwissenschaftlerin Kate Crawford über Big Data diskutiert hat. Weil bei Big Data geht es um die Analyse der riesigen Datenmengen, die anfallen, wenn wir uns im digitalen Raum bewegen.
So zumindest die abstrakte Definition. Was es genau ist, ist eigentlich unklar. Big Data wird als Schlagwort sowohl für rosige Zukunftsaussichten als auch für düstere Dystopien verwendet. Wir haben Kate Crawford getroffen und wollten von ihr deswegen als allererstes wissen, was ist denn dieses seltsame Big Data überhaupt?
Well, it's interesting because it's a relatively recent term. I mean, because it's had so much hype around it recently, we feel as though it's just appeared in the last couple of years. But in actual fact, if you go
Wenn man sich den ganzen Hype um Big Data anschaut, dann könnte man denken, dass der Begriff ziemlich neu ist. Der Eindruck täuscht jedoch. In Fachartikeln wurde das Wort bereits in den 90ern benutzt. Aber bis heute gibt es eigentlich keine brauchbare Definition. Ich benutze deshalb gern drei Punkte, um zu erklären, was Big Data ist. Erstens geht es um eine große Zahl von Computern, die zu einem bestimmten Zweck miteinander verbunden werden. Im zweiten Punkt geht es um bestimmte Analyseverfahren und Vorhersagemethoden. Zu guter Letzt hat Big Data aber auch eine gewisse mythische Ebene, denn alle reden darüber. Deshalb ist es auch wichtig, dass Wissenschaftler, Künstler und Aktivisten einen kritischen Blick darauf werfen.
But I think it's quite important that academics and artists and activists are actually quite critical of it.
Der Wissenschaftler Viktor Mayer-Schulenberger, der sich auch viel mit Big Data befasst, sagt ganz euphorisch, Big Data zeigt uns, wie die Welt wirklich ist. Und die Transmediale bezeichnet Big Data hingegen als digitalen Abfall. Wo würden Sie Big Data einordnen?
Well, it's interesting, isn't it? Is Big Data trash or treasure? And I think the answer is actually somewhere in between.
Ich denke, die Antwort liegt irgendwo dazwischen. Wir dürfen nicht vergessen, dass Anwendungen und vor allem die Erforschung von Big Data noch sehr jung sind. Noch gibt es mehr Fehlprognosen als tatsächlich brauchbare Erkenntnisse. Es gibt einige Big Data-Fundamentalisten, die leider immer wieder Korrelation mit Kausalität verwechseln und glauben, dass die Wahrheit in riesigen Datensammlungen steckt. Ich sehe das sehr kritisch. Allein schon der Begriff der Rohdaten ist eigentlich ein Oxymoron. Er widerspricht sich selbst. Es gibt keine Rohdaten oder Daten an sich. Sie sind ein menschliches Konstrukt und voll von Vorurteilen und das bereits vor einer Analyse der Daten. Insofern ist Big Data nichts anderes als eine Spiegelung unserer Kultur. Im Guten wie im Schlechten. Es gibt Datensätze, die darüber entscheiden, wie wir wohnen, welche Krankenversicherung wir bekommen. Sogar der Zugang zu Bildung wird von Big Data beeinflusst. Und dabei wird ständig diskriminiert. bei Online-Werbung zum Beispiel. Reiche Menschen sehen ein anderes Internet als arme. Wenn man sich also die Konzepte hinter Big Data genauer anschaut, dann sind das alles irgendwie diskriminierende Praktiken.
So these kinds of discriminatory practices, I think, are more of the sort of the devils in the details when it comes to Big Data.
Man könnte sagen, dass Big Data also nicht die Wahrheit ist, dass es immer von Vorteilen schon geprägt ist und dass es auch benutzt werden kann, um zu diskriminieren, und dass diese Diskriminierung durch Algorithmen stattfindet, die wir gar nicht kennen oder die uns nicht gezeigt werden. Gibt es noch andere politische oder ethische Konsequenzen von der Arbeit mit Big Data?
I think there's a whole range of implications, and I think we can see them from the small range in terms of the way that big data might be used to reflect on the human body to the large scale, the way that big data is reshaping the market and reshaping the state.
Die Auswirkungen sind sehr vielschichtig. Vom Individuum bis hin zum Staat wird Big Data so ziemlich alles verändern. Unser Selbstbild, die Art und Weise, wie Märkte funktionieren und sogar das, was wir als Gesellschaft bezeichnen. Wichtig ist mir dabei vor allem der Gedanke des Opt-out, also die Frage, ob und wie man sich dem Big-Data-System entziehen kann. Wenn wir uns zum Beispiel Social Media anschauen, meinetwegen Facebook oder Twitter. Bei diesen Diensten gibt es allgemeine Geschäftsbedingungen, die niemand wirklich versteht. Mit einer Anmeldung erlaube ich einem Algorithmus nicht nur meine Daten zu verarbeiten, sondern auch alle Daten meiner Freunde und Freundesfreunde. Wer mitmachen will, muss zustimmen. Man hat keine Wahl. Und so langsam kommen wir dahin, dass Daten auch außerhalb des Netzes gesammelt werden. Big Data kommt in die echte Welt, auf unsere Straßen. Sogenannte Smart City-Konzepte sollen Städte intelligenter machen. Sensoren erfassen jeden Schritt zur Arbeit oder beim Einkaufen. Man wird gescannt, ob man es will oder nicht. Schon heute gibt es Unternehmen, die Daten von Smartphones erfassen, sobald sie versuchen, sich in ein WLAN einzuwählen. Das ist ein Beispiel dafür, wie Big Data in gewisser Weise die virtuelle Welt verlässt und Einzug in unsere physikalische Umgebung nimmt. Die Diskussion um Privatsphäre ist da nur ein Punkt. Ich denke, es geht vielmehr um Fragen der Ethik und vor allem um Diskriminierung.
So I think this raises a lot of questions. Some of them are about privacy, but I think they actually go much broader to questions about ethics and discrimination.
Das Spannungsfeld, das sich gerade auftut, ist ja einerseits, sagen Sie, man muss sich ausnehmen können vom Big Data. Andererseits müssen aber alle drin sein, weil sonst ist man ja unsichtbar. Wie erklärt man das?
The problem with the way that we understand Big Data is that if you don't appear in the set, then you don't count.
Das Problem bei Big Data ist, wenn du nicht in einem Datensatz auftauchst, dann existierst du auch nicht. Das wird vor allem dann ein Problem, wenn es darum geht, Ressourcen zu verteilen. In einem Krisenfall wäre es wichtig zu wissen, wie viele Menschen sich wann wo aufhalten, um schnell und effektiv Nahrung verteilen zu können. Oder wenn es darum geht, Straßen und Wege zu reparieren. Heute gibt es Apps, mit denen man Politikern mitteilen kann, dass ein Loch in der Straße ist. Hier bilden Daten die Grundlage für eine Reparatur. Wer die technische Schnittstelle nicht benutzt, bleibt außen vor. So entsteht nach und nach eine gewisse gesellschaftliche Spannung zwischen Leuten, die Teil des Systems sind, und den Außenseitern. Wir müssen uns jetzt überlegen, ob wir eine solche technische Schnittstelle verpflichtend haben wollen oder ob wir ein Recht zum Ausklinken, ein Opt-out-Gesetz etablieren. Das Problem ist, dass durch die schnelle technologische Entwicklung dieser Diskurs unterdrückt wird. Die Wahl zum Opt-out ist bald keine Wahl mehr, und auch darüber müssen wir uns Gedanken machen. Wie können wir sicherstellen, dass Datenbanken diskriminierungsfrei sind? Welche kulturellen Schlussfolgerungen ziehen wir aus den wachsenden Datenmengen, in denen immer mehr Menschen erfasst werden?
Then we need to again be asking about, well, what are the cultural assumptions, even if they have more people contained within them?
Das Problem ist also nicht so sehr, dass Daten über uns anfallen und analysiert werden können, sondern dass der Umgang damit häufig zu unreflektiert und diskriminierend sind. Die Sozialwissenschaftlerin Kate Crawford war das, die wir auf der Transmediale in Berlin gesprochen haben.
Ja, und im Club Transmediale, dem begleitenden Musikfestival, traten auch Gambling Fur, ein Musiker-Duo aus London, auf. Und dahinter steckt Daniel O'Sullivan und Alexander Tucker, von denen wir jetzt das Stück Dancing Light hören.
Oh,
gespannt. Medien und Meinungen.
Und dazu ist Theresa Sicker zu uns ins Studio gekommen. Hallo, Theresa.
Hallo.
Am vergangenen Sonntag wurde in der ARD das weltweit erste Fernsehinterview mit Edward Snowden ausgestrahlt. Viel Neues hat er nicht gesagt, aber zumindest bestätigt, dass der BND eng mit der NSA zusammenarbeitet.
Immerhin ist jetzt der Beweis erbracht, dass der Whistleblower noch am Leben ist. Das wusste man ja nicht so genau vorher. Und er könnte damit vielleicht noch in diesem Jahr eine wichtige Auszeichnung empfangen. Theresa, von welcher Auszeichnung sprechen wir da?
Von keiner geringeren als dem Friedensnobelpreis. Die britische Zeitung Guardian berichtete am Mittwoch online, dass die norwegischen Politiker Barth Vegar Solhjell und Snorre Valen den Whistleblower für den Preis vorgeschlagen haben, weil die öffentliche Debatte und die politischen Veränderungen, die Snowden mit seinen Enthüllungen angestoßen hat, zu einer friedlicheren und stabileren Weltordnung beigetragen hätten. Die beiden Politiker waren mit dieser Idee aber nicht die ersten. Schon im letzten Jahr hatte ein schwedischer Professor Snowden kurze Zeit nach dem Bekanntwerden des Überwachungsprogramms PRISM für die Auszeichnung vorgeschlagen. Die Nominierungsfrist für die Preise war allerdings für 2013 schon abgelaufen. Es war wohl eher so ein symbolischer Akt. 2014 hat aber Edward Snowden dann immer noch die Gelegenheit, den Friedensnobelpreis zu gewinnen. Das wäre auch ein Signal an die Vereinigten Staaten, die dem Whistleblower ja immer noch den Prozess machen wollen.
Ja, und vielleicht wäre der Preis für Snowden ja auch ein Signal an die Bundesregierung, denn einige ihrer Mitglieder und heimische Geheimdienstbosse sollen der NSA beim Ausspionieren geholfen haben. Konstanze Kurz vom Chaos Computer Club will das nicht ungeahndet lassen. Was hat sie denn vor?
Am kommenden Montag wird die CCC-Sprecherin gemeinsam mit dem Datenschutzverein Digital Courage und der Internationalen Liga für Menschenrechte Klage beim Generalbundesanwalt einreichen. Grund: der Verfassungsschutz und der Bundesnachrichtendienst haben eingeräumt, dass sie die NSA-Schnüffelsoftware X-Keyscore ebenfalls benutzen. Auch andere Länder haben sich an dieser Schnüsselsoftware bedient und deshalb will Konstanze Kurz nicht nur in Deutschland klagen, sondern auch gegen internationale Regierungsmitglieder und Geheimdienstler, zum Beispiel aus Frankreich oder Belgien, und gegen diese eben auch vorgehen. Es ist nicht das erste Mal, dass sich Kurz juristisch für Bürgerrechte einsetzt. Bereits im Oktober des letzten Jahres hatte sie vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Beschwerde gegen den britischen Geheimdienst GCHQ eingelegt, mit auch ersten Erfolgen. Die Beschwerde wurde als besonders dringlich eingestuft und bis Anfang Mai muss jetzt die britische Regierung sich für die massive Überwachung rechtfertigen.
Unter Rechtfertigungsdruck steht auch die Firma der Software Adblock Plus. Mit dieser Browser-Erweiterung kann man Werbung blockieren. Adblock Plus war ja schon im Sommer letzten Jahres in die Schlagzeilen geraten, weil sich Unternehmen gegen Geld von der Liste der blockierten Werbung runternehmen lassen konnten. Das hatte zumindest eine Recherche des Techblogs Mobile Geeks um Sascha Pallenberg ergeben. Das hat inzwischen noch weiter recherchiert und seine Erkenntnisse in dieser Woche veröffentlicht. Was sind da die Neuigkeiten?
Google zahlt angeblich 25 Millionen Dollar dafür, dass trotz Adblocker Werbung zu sehen ist. Das berichtet zumindest Sascha Pallenberg vom Techblog Mobile Geeks. Google bestätigte auf Nachfrage von Breitband, dass es eine Kooperation mit Adblock Plus gibt, wollte sich aber zu der genaueren Ausgestaltung des Deals nicht äußern. Das Unternehmen AO, das Adblock Plus herstellt, bestreitet laut dem Online-Dienst heise.de, dass solche Summen im Spiel sind. Mobile Geeks befürchtet, dass derartige Deals auf Kosten natürlich der Nutzer gehen. Denn wenn trotz Adblocker-Werbung angezeigt wird, müssen die Werbetreibenden mehr für ihre Anzeigen zahlen und das schlagen sie auf die Produkte drauf oder anders. Der Nutzer, der will keine Werbung, bekommt sie trotzdem und muss dafür auch noch löhnen. Die Empfehlung von Mobile Geeks ist deshalb, nicht die fertigen Listen von Adblock Plus zu nutzen, sondern sich eigene Listen anzulegen, weil man sonst diesen Prozess unterstützt.
Ja, und den Link zum ausführlichen Artikel zu Adblock Plus und allen anderen Themen gibt es im Anschluss zur Sendung bei uns im Netz auf breitband.deutschlandradiokultur.de in unserer Rubrik Medien und Meinungen. Vielen Dank dir, Theresa Sieg.
chercher loin ce qu'on a en vain. Essayez de retrouver. Pourquoi chercher loin? Pourquoi chercher loin ce qu'on a en vain? Essayez de retrouver.
Décadence, sincérité, bonne ambiance, évoluté. Décadence, sincérité, bonne ambiance, évoluté.
Musik von Veronika Vasica. Die US-Künstlerin könnte man als Musik- und Klangsammlerin bezeichnen, denn sie hat ihre Sammlung als Musiksendung im New Yorker East Village Radio angefangen. Später gründete sie das Indie-Label Minimal Wave. Als DJ ist sie ebenfalls tätig, zum Beispiel bei der diesjährigen Club Transmediale. Wir hörten einen Ausschnitt aus ihrem Set Needle Exchange 5. Das gibt es als Gratis-Download bei Soundcloud und wir haben das Ganze natürlich auch verlinkt auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Ja, und apropos Musik- bzw. Klangsammlungen auf der Transmediale in Berlin wird natürlich nicht nur philosophiert über Big Data oder Biohacking. Transmediale heißt auch, dass sich Medienkünstler in ihre schwarzen Rollpullis werfen und für uns Dinge in den Fokus rücken, an die wir im Alltag nicht andauernd denken. Luca Toyboy zum Beispiel hat das getan. Der arbeitet gern mit älterer Technik, um Sounds neu zu erleben, mit Kassettenrekordern, Gameboys oder jetzt ganz aktuell mit Walkie-Talkies.
Walk That Sound heißt dann auch sein Projekt, für das die Transmediale ihn eingeladen hat. Damit er die ganze Technik nicht herumschleppen muss, hat er sich in Berlin erstmal die notwendigen Walkie-Talkies besorgt und sich damit im Club West Germany in Berlin-Kreuzberg niedergelassen. In dieser Woche hieß es jetzt jeden Abend zwischen 18 und 19 Uhr alle mal losgehen und gleichzeitig Sounds senden, bitte.
Und wie sich das anhört und was da genau mit den Walkie-Talkies passiert, das hat sich Lucia Hodinka mal angesehen und natürlich auch angehört.
Soundcheck im West Germany. Luca Toyboy, Soundkünstler aus Serbien, hat sein Setup für die Transmediale fertig aufgestellt. 6 Walkie-Talkies liegen auf einem Tresen bereit für seine Performance Walk That Sound. Dann stehen da noch 6 Boxen im Raum verteilt und die sind mit Kabeln angeschlossen an ein großes Mischpult. Sozusagen Luca Toyboys Arbeitsplatz während der Transmediale.
Ich weiß, es wirkt, als würde ich nicht wirklich was machen, aber ohne mein Setup würde nichts passieren. Niemand würde einfach so Klänge sammeln, sie mixen und zusammenführen. Ich bin quasi zeitgleich Kurator, Künstler und Techniker und ich baue darauf, dass Leute Teil meines Systems werden.
To just participate in my system.
Walk That Sound, das erinnert vom Namen sofort an Soundwalks, die in den 1970ern in Vancouver aufkamen. Kreativ und entdeckend läuft der Soundwalker mit einem Aufnahmegerät durch den Raum und nimmt so viel bewusster seine Umgebung wahr und die Geräusche dazu auf. In letzter Zeit sind Soundwalks besonders populär geworden, um damit Städte oder Stadtviertel kennenzulernen, also als touristischer Wegweiser in App-Form zum Beispiel. Bei Luca Toyboys Walk That Sound geht es aber weder um Klangaufführung noch darum, die Geräusche der Umgebung für immer festzuhalten. Ihm geht es um den Moment. Seine Sound-Scouts gehen mit den Walkie-Talkies eine Stunde lang draußen herum. Keiner weiß vorher, wo sie hingehen. Die Sounds kommen hier oben über die Boxen dann zusammen. Und hier hört er, wo sich die Scouts gerade herumtreiben.
For example, a couple of days ago, there were some guys who went to a casino.
Letztens sind welche in ein Casino gegangen. Ich hatte gar keine Ahnung, was für ein Ort das war. Voll die komische Atmosphäre kam mir an, nicht wirklich erkennbar. Und das mischte sich mit Sounds aus der U1. Einsteigen bitte war zu hören. Und dazu kamen noch zufällige Gespräche von türkischen Verkäufern hier am Kottbusser Tor.
Turkish sellers talking in their own language.
5 Walkie-Talkies liegen noch auf dem Tresen, als Thomas, transmediale Besucher und Teil der Band Psycho & Plastic, sich eins greift.
Auf Sprechen drücken und Sounds schicken.
Will somebody say something at some point?
You can have the suggested inspiration.
Okay.
Die Inspiration dafür war gerade ein Zettelchen, das ich bekommen habe, da steht Colors drauf, also Farben. Mal gucken, ob ich jetzt irgendwie schöne gelbe oder braune oder pinke Sounds finde.
Jetzt stehen wir draußen, im Dunkeln, mit Walkie-Talkie in der Hand. Die Anweisung Farben lässt Thomas auch die pinke Wand sehen auf dem Weg runter zum Gleis U-Bahnhof Cottbusser Tor. Sofort hält er sein Walkie-Talkie daran.
Pink, rosa.
Was hören die jetzt da oben im West Germany? Aus welcher Box kommt das Pink, das Thomas da hochschickt? Wie viele andere Scouts übermitteln auch gerade Töne und mit welchen anderen Sounds mischt sich das Pink da gerade? Wir wissen es nicht und Thomas wird darüber philosophisch.
Na, oben bin ich irgendwie so anonymisierter Teilnehmer. Aber das, was dann gemeinsam entsteht, was ich selber nicht einsehen kann, das ist dann wohl in dem Fall jetzt die Kunst da oben im West Germany drin. Das ist so, wie ich als Individuum ja auch gar nicht wirklich weiß, was die Gesellschaft ist, zu der ich beitrage. Die kann ich wieder nur von außen sehen und ja, komplex.
Thomas drückt fleißig den Walkie-Talkie-Knopf an einem Papierkorb.
Das war blau. Mit ein bisschen Grau, Silber, Silbergrau, Blau.
Walkie-Talkies funktionieren über eine offene Frequenz. Deshalb kann auch hier beim Walk That Sound jederzeit ein völlig Fremder, ohne es zu wissen, Teil der Performance werden. Ein Fahrradkurier zum Beispiel oder ein Hobbyfunker. Hacker im Grunde, die nicht mal wissen, dass sie gerade Hacker sind, weil sie tun, was das System ihnen vorgibt. Über die offene Frequenz funken.
This is someone not related to us.
Der hat mit uns nichts zu tun. Von uns ist nur einer da draußen und er funkt auch gar nicht auf diesem Kanal.
Und schon ist der Fremde wieder weg. Walk That Sound ist ein flüchtiges Projekt, nur für den Moment. Nichts, was Luca Toyboy später nochmal nachhört oder verändert oder als Grundlage für irgendetwas anderes nimmt. Dafür fehlt ihm auch einfach die Zeit. Das Projekt soll im besten Fall das Denken anregen.
Well, I don't think that I have my.
Ich habe keine eigene Message. Ich werfe einfach Fragen auf.
Questions, then I have messages.
Thomas gibt sein Walkie-Talkie wieder ab. Hat Luca Toyboy denn irgendwas mitbekommen von den Farbsounds, die er übertragen hat?
Ich habe ein Pfeifen gehört, dann wurde etwas vorgelesen und irgendwas mit Farben. Ich habe Pink gehört.
Luca Toyboy wundert sich ein bisschen, dass die Soundscouts oft sehr schüchtern sind. Nur Geräusche übermitteln, wenig in die Walkie-Talkies reinsprechen und auch, dass sie nicht untereinander kommunizieren, was ja technisch möglich ist. Aber er ist sich ganz sicher, dass Walkie-Talkies in Zukunft eine Rolle spielen werden.
That's actually coming. I saw a lot of tourists using them, like people from Asia.
Ich habe gesehen, dass Touristen sie benutzen, Asiaten in Paris zum Beispiel. Walkie-Talkies werden bestimmt bald ganz groß, das werden wir noch sehen.
Walkie-Talkie, bigger Walkie-Talkie awareness in the coming years.
Ja, so klingen Walkie-Talkies. Und die kommen ganz groß raus, sagt Luca Toyboy vom Projekt Walk That Sound, das auf der Transmediale in Berlin Halt gemacht hat. Lucia Hodinka hatte den Künstler getroffen. Walkie-Talkies gehören in die Zukunft. Markus, würdest du diese These unterschreiben?
Naja, also man muss schon mal sagen, wenn jetzt alles so bleibt, wie es ist, natürlich eher nicht, weil es ja eine alte analoge Technologie ist. Aber die ist natürlich von Vorteil, wenn wir uns also eine postapokalyptische Welt vorstellen, in der es keine Digitaltechnik mehr gibt, in der Infrastruktur zusammenbricht, dann sind Walkie-Talkies auf einmal wieder Gold wert, weil die funktionieren ja ohne, dass man etwas anderes braucht. Man braucht einfach nur zwei Walkie-Talkies, kann miteinander sprechen und es kann doch von niemand kontrolliert und beeinflusst werden. Das ist eine andere Sache. Die Infrastruktur kann kontrolliert werden, Walkie-Talkies eher nicht. Also möglicherweise steht ihnen doch noch ein Comeback bevor und wie eine postapokalyptische Welt aussieht, das sehen wir gleich auch noch.
Genau, aber bei den Walkie-Talkies, da muss man immer nah beieinander stehen, ne? Da kann man nicht so weit.
Das kommt drauf an, wie viel Leistung man da reinpumpt. Also je mehr Strom, desto weiter die Reichweite.
Okay, gleich hier die Apokalypse in Breitband. Wir hören nochmal in das Tech- und Deep House DJ-Set von Alexander Robotnik.
Breitband, Netzkultur.
Ja, und wir kommen zur Apokalypse. Dass man in Computerspielen stirbt, das ist ja normal. Man wird erschossen, von Monstern erschlagen oder man fällt in einen Pool voller Lava oder ähnliches. Konsequenzen hat das aber selten. Man wird dann wiedererweckt und spielt die knifflige Stelle im Spiel nochmal. Bei dem Zombiespiel DayZ ist das anders. Man stirbt und muss danach komplett neu anfangen.
Der eigene Charakter, den man sich da erstellt hat für ein Spiel, verschwindet, genauso wie die Gegenstände, die man sich ganz mühsam eingesammelt hat. Das Ziel ist es also bei Spielen wie DayZ nicht, wie an anderen Spielen, einen möglichst hohen Punktestand zu erreichen, sondern schlicht und einfach möglichst lange zu überleben. Eine Story gibt es auch nicht, die entsteht eigentlich erst durch das Zusammenspiel der von Menschen gesteuerten Charaktere.
Ja, und viele Gamer berichten nun, dass ihnen das Spiel sehr, sehr nahe geht, sie extreme und beinahe schon psychisch verstörende Erfahrungen dabei gemacht haben. Unser Autor Jochen Dreyer hat sich in die Online-Multiplayer-Welt von DayZ begeben und versucht, diesem Phänomen auf die Spur zu kommen.
Mein erster Charakter stirbt, weil ich einem Zombie nicht rechtzeitig ausweichen konnte und noch keine Waffe hatte, um mich zu verteidigen. Mein zweiter Charakter verhungert, weil ich kein Werkzeug gefunden hatte, um eine Dose Baked Beans zu öffnen. Ein eher zynischer Tod. Mein dritter Charakter ist mir mittlerweile sehr ans Herz gewachsen, da ich nun seit ein paar Tagen mit ihm in dieser feindseligen Welt überlebe. Ich habe ein paar warme Klamotten gefunden, einen Rucksack, etwas zu essen und zu trinken, eine Axt, um mich zu verteidigen, und einen alten Motorradhelm. Und dafür habe ich fast einen ganzen Tag gebraucht. In Echtzeit. Auf der Internetseite Cernarus Free Press sammelt der Spieler namens Cerno Giorno, der im echten Leben in Sydney lebt und Drehbücher für Film und Fernsehen schreibt, diese Erlebnisse von Spielern. Er interviewt sie in der Welt von DayZ, fertigt dazu kleine Videos an und stellt sie online. Ich treffe diesen In-Game-Journalisten im Spiel an einem Leuchtturm zwischen den Städten Kamenka und Komarovo.
Hello. Initially, when I first started playing DayZ, I played like everyone else. So,
als ich angefangen habe, DayZ zu spielen, habe ich das wie jeder andere auch getan. Ich bin herumgerannt, habe versucht, das Spiel zu verstehen und versucht zu überleben. Eines Tages habe ich dann einen anderen Spieler getötet, und zwar mit Absicht. Ich war am Verhungern und er hatte noch Essensrationen. Allerdings war das ein netter Typ. Er hatte mir vor einiger Zeit geholfen und mich beschützt. Ich habe ihn schlicht und einfach verraten und hinterhältig ermordet. Und nachdem ich das getan hatte, war ich total überrascht, wie schlecht ich mich deswegen fühlte. Ich spiele seit 35 Jahren Computerspiele, aber ich hatte noch nie eine so emotionale Reaktion.
Einige Zeit später zeigt mir CJ, wie ich ihn mittlerweile nenne, den Ort, an dem er diesen Mord begang. Auf den Meter genau. Immer noch verbindet er starke Gefühle mit diesem Ort. Klingt das irgendwie schräg?
Nachdem ich das getan hatte, fragte ich mich, warum ich so empfinde, woher diese Schuldgefühle kommen. Ein Weg, dies herauszufinden, war, dass ich neue Spieler von Startpunkten aus in nahe Städte eskortierte und ihnen half. Dabei habe ich mit ihnen geschattet und sie auch nach ihren ersten Morden gefragt. Fast jeder hatte eine sehr interessante und emotionale Geschichte zu erzählen. Es war nicht nur ich war nicht komisch. Das Spiel verleitet zu solchen Reaktionen. Daraufhin beschloss ich, diese Geschichten zu sammeln und auf Channelers Free Press zu veröffentlichen.
Längst ist Channelers Free Press eine Art Stimme der Spielwelt von DayZ geworden. Auf der Seite, die wie eine Zeitung designt ist, finden sich viele Geschichten von sehr emotionalen Erlebnissen. Und auch die Online-Community Reddit ist mittlerweile voll mit Geschichten dieser Art. Fast jeder, der das Spiel spielt, scheint darüber reden zu müssen, seine Erlebnisse irgendwie zu teilen. Manche lesen sich lustig und leicht, andere eher wie Fallbeispiele aus einer Psychologievorlesung. Woran das liegt, fragt sich auch CJ.
Ich denke, es ist wegen des Mangels der Ressourcen, dem hohen Schwierigkeitsgrad des Spiels und dem Fakt, dass es absolut keine Regeln und keine Story gibt. Es kann Stunden dauern, bis du auch nur das Nötigste zum Überleben hast. Dadurch fühlt man sich schnell sehr verbunden mit seinem Charakter und der wenigen Beute, die man gefunden hat. Eine Entscheidung kann über Leben und Tod entscheiden, eine falsche und alles ist mit einem Wimpernschlag verloren.
Wo wir gerade von Verlust sprechen. Während ich mit CJ durch die Spielwelt ziehe, er mir ein paar Orte mit Medikamenten und Lebensmitteln zeigt, werde ich von einem Zombie angegriffen und falle in Ohnmacht.
Oh, she hit you.
CJ setzt mir eine Kochsalzinfusion, verbindet mich und hilft mir wieder auf die Beine.
Bandage you and give you saline, wake you up.
Ah, I'm back. Oh, nice.
CJ erzählt mir nebenbei, während mein Herz noch um einige Takte schneller schlägt, dass längst nicht alle Spieler, die er interviewt, so emotional reagieren. Viele sehen es nur als Spiel. Ein schwieriges, aber eben nur ein Spiel.
There you go.
Anscheinend gibt es verschiedene Spielertypen. Die, die mehr über ihr Handeln nachdenken und die, die ein Spiel als abstrakte Ablenkung in ihrem Alltag sehen, ohne es zu hinterfragen. Eins verbindet sie allerdings. DayZ hat keine Story, keine Rätsel zu lösen, außer die des eigenen Überlebens. Doch CJ betont, dass diese absoluten storyfreien Spiele gegen die Natur des Menschen gehen.
That kind of goes against what human beings by nature are interested in story.
Menschen wollen von Natur aus Geschichten hören, egal wie sie sie bekommen. Durch Fernsehen, Radio, Spiele oder durch mündliche Überlieferung. Wenn sie eine finden, dann werden sie auch zuhören. Wenn es ein Medium gibt, das keine Story liefert, dann wird einfach eine eigene darauf projiziert.
Vermutlich liegt hier das Geheimnis, warum DayZ so emotionale Reaktionen hervorruft, warum es so sehr mit der Psyche der Spieler spielt. Alles braucht seine Zeit, wie im echten Leben. Erfolge, Niederlagen, Verrat und Betrug schreiben die individuellen Geschichten im Spiel. Und genauso tun sie das im Beruf, Familie und Freundschaft. DayZ simuliert typische Verlustängste. Und Verlust ist eben ein stärkeres Gefühl, als einfach nur in einem Level zu verlieren und es danach noch einmal zu versuchen.
Huch, Jochen Dreier über das Spiel DayZ. Markus, du hast es auch schon gespielt, wollen wir jetzt nicht vertiefen, keine Sorge. Aber was ich dich fragen wollte, ist diese Art des Spielens, ist das ein Trend oder ist das ein Unikum, dieses Spiel?
Also DayZ ist tatsächlich das erste Spiel, das diesen Trend groß gemacht hat, könnte man sagen. Also die haben halt wirklich angefangen, dieses Spielprinzip auf den Markt zu bringen. Und seitdem gibt es zwei Sachen, nämlich einerseits Spiele, die das einfach mehr oder weniger kopieren. Rust ist so ein Titel, der ganz, ganz, ganz ähnlich funktioniert. Andererseits ist aber dieses Prinzip, ich spiele einen Charakter, der nicht abspeicherbar ist, sondern der halt stirbt. Und dann muss ich wirklich ganz von vorne anfangen. Das ist auch immer mehr, taucht das auch in anderen Spielen auf, sozusagen, um die Herausforderung zu erhöhen und die Spannung zu erhöhen. Das ist also ein bisschen so eine Gegenbewegung zur Kasualisierung, wo Spiele sehr, sehr einfach gemacht wurden. Das ist tatsächlich, kann man beobachten, ja.
Werden wir bestimmt noch hier öfter mal vorstellen, kann ich mir vorstellen. Mhm. Aber heute nicht mehr, denn die Sendung ist zu Ende.
Oh nein!
Ja.
So, nach uns gibt es die Deutschlandrundfahrt. Der wird ein Rundgang durch Bremen mit dem ehemaligen Bürgermeister Henning Schärf.
Und das ist Start einer neuen Serie.
Das ist Start einer neuen Serie, genau. Das stimmt auch.
Bis dahin hören wir nochmal Musik, und zwar von der New Yorker DJ und Minimal Wave Label-Chefin Veronica Vasica. Frankophone Wave-Klänge aus ihrem Stormix 33. Und wer mehr davon hören will, Links gibt es bei uns im Netz auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Ja, wir sagen tschüss, wir sind
Markus Richter
und Vera Linz.
Tschüss.
Tschüss.